Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien. Behandlungen auf höchstem Niveau. klinikbethanien.ch.
Meine Gäste heute in dieser Podcast-Ausgabe sind Dr. Barbara Wirth. Sie ist Partnerin vom Gelenkzentrum Zürich, die eingebettet ist in der Privatklinik Bethanien, Spezialistin für Schulter- und Ellenbogenchirurgie. Und Dr. Philipp Neidenbach, er ist Facharzt für orthopädische Chirurgie und Traumatologie vom Bewegungsapparat. Sie beide zusammen, selbstverständlich, die sind spezialisiert auf Hüft und Knie, Herr Neidenbach und Barbara Wirth. Da haben wir jetzt eben darüber geredet, wo ein bisschen spezialisiert ist auf Schultern und einfach grundsätzlich auch Ellenbogengelenk. Was sind da bei euch so die häufigsten Geschichten, die euch begegnen im Alltag?
Eigentlich unterschiedliche Patientengruppen. Einerseits hat man die jüngeren oder sagen wir sportlicher aktiven Menschen, die sich beim Sport irgendeine Zerrung holen oder einen Sturz haben beim Skifahren, die sich dann relativ rasch vorstellen, weil die Schmerzen nicht weggehen. Dann haben wir Leute, die vielleicht körperlich arbeiten oder grundsätzlich Sport machen und einfach durch eine Überbelastung oder irgendwann einmal Schmerzen bekommen und mit den Schultern Schmerzen meistens kommen. Oder dann auch der ältere Teil der Menschen, die dann eher an den degenerativen Erkrankungen mit Arthrosen und vielleicht chronischen Problemen leiden. So.
Also grundsätzlich muss man sagen, Dr. Neidenbach, sie kommen alle irgendwann zu euch.
Früher oder später kriegen genau. Ich euch
an. Ist es bei euch auch ähnlich? Geht es ähnlich in die Richtung?
Ja, ja, es entspricht, so wie die Frau Dr. Wirth es gerade gesagt hat, es gibt den Anteil der jüngeren Patienten mit in der Regel mit Sportverletzungen und dann die eher älteren Patienten mit degenerativen Veränderungen, also mit Schäden an den Knorpelbelägen, sprich Arthrose.
Kann man in jedem Fall etwas machen? Oder gibt es auch Fälle, wo ihr müsst sagen, da können wir allenfalls noch ein bisschen Besserung beiführen, aber heilen kann man es nicht?
Da muss man ehrlich sein. Es gibt immer wieder Situationen, oft bei Patienten, die schon mehrfach voroperiert wurden, mit chronischen Beschwerden, mit Schmerzbildern, die sich dann nicht mehr voll, wie soll man sagen, also in der Regel nicht wieder voll herstellen lassen, sodass die Patienten beschwerdefrei sind danach. Man muss dann immer abschätzen, was kann man dem Patienten noch anbieten, wie weit kann man die Situation noch verbessern, und dann muss man einfach mit dem Patienten im Gespräch zu verstehen geben, dass sich die Situation verbessern lässt, aber ein schmerzfreies Gelenk nicht zu erwarten ist, und das, damit sind wir immer wieder konfrontiert, und das ist natürlich für alle Beteiligten dann manchmal auch etwas unbefriedigend, aber das sind Dinge, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss. Das ist eigentlich Alltag, ja.
Sieht
man
es relativ schnell, was machbar ist, was man noch beheben kann, allenfalls?
Ja, ich denke, man muss sich einfach am Anfang, wenn man einen Patienten kennenlernt, genug Zeit nehmen. Und da haben wir
ist ja das, was er wenig hat,
eigentlich. Ja, aber wir sind ja jetzt beide in der Praxis und sind ein bisschen unser eigener Chef und können unsere Zeit auch ein bisschen einteilen. Und das geniesse ich jetzt sehr, dass ich nicht mehr so den vorgegebenen Takt habe, sondern dass ich ein bisschen herausspüren kann. Gewisse Patienten sind relativ schnell klar, sind auch unkompliziert und geradlinig, und mit denen kann man vorwärts machen. Und dann gibt es andere Patienten, die halt auch einfach ein bisschen mehr Zeit brauchen. Oder es gibt kompliziertere Fälle, eben mit einer langen Vorgeschichte, wo man sich die Zeit auch nehmen muss. Und dann ist es jetzt so, dass die Schulter im Speziellen halt ein kompliziertes Gelenk auch ist, weil es ist nicht immer offensichtlich, was genau das Problem ist. Und man hat nur einen Erfolg mit einer Behandlung, sei das jetzt eine konservative, also nicht-operative Behandlung oder auch eine Operation, wenn man erkannt hat, was einem Patient Schmerzen macht. Weil nur dann kann man es auch richtig behandeln. Und bis man das herausgefunden hat an den Schultern, kann es unter Umständen ein bisschen länger dauern.
Man hört wahnsinnig viel, auch in meinem Umfeld, Leute, die klagen über irgendwelche Schmerzen, die aber noch nie beim Arzt waren. Deswegen kommen die Leute tendenziell zu spät zu euch?
Kann man so gar nicht sagen. Also das ist so unterschiedlich, wie Menschen unterschiedlich sind. Es gibt Patienten, die kommen zu uns und sagen, ich habe zweimal pro Monat, wenn ich die Treppe runterlaufe, sticht es mir ins Knie, aber es stört mich jetzt nicht im Alltag. Ich wollte es jetzt nur mal zeigen kommen. Und dann gibt es tatsächlich auch Patienten, die ein bisschen Respekt haben vor irgendeiner Diagnose, die sie befürchten könnten, oder irgendwelchen operativen Eingriffen, vor denen sie Angst haben, die es dann eben rauszögern. Aber das ist zu akzeptieren in der Orthopädie, und wenn der Leidensdruck entsprechend groß ist, dann kommen die dann schon.
Aber kann man nicht wahnsinnig viel kaputt machen, wenn man Schmerzen ignoriert?
Kann man so prinzipiell nicht sagen. Also natürlich bei Sportverletzungen ist es so, das sind Patienten, die kommen ja sowieso relativ rasch, weil sie weiter ihren Sport machen wollen. Wenn man das ignoriert oder rauszögert, gerade bei Bandverletzungen, da riskiert man dann schon, dass es dann zu einer weiteren Verletzung kommt, weil durch die Bandverletzung das Kniegelenk instabil ist und dann stürzt man erneut und hat dann noch weitere Begleitverletzungen oder dass dann durch die Instabilität tatsächlich zu einem Verschleiß des Knorpelbelags kommt. Das ist natürlich dann im längeren Zeitraum der Fall. Aber dann hat man einfach zu lange gezögert und gewartet, ja.
Also an der Schulter gibt es ein oder zwei, drei Verletzungen, wo man relativ schnell eingreifen sollte. Und da gibt es tatsächlich gelegentlich mal Fälle, wo man denkt, schade, jetzt ist es ein bisschen zu spät, oder? Es gibt so Bandverletzungen vom Schlüsselbein. Wenn das passiert, weiss man, man hat maximal 3 Wochen Zeit, um das noch quasi operativ behandeln oder auch grosse, unfallbedingte Sehnenrisse. Nicht jeder Sehnenriss, aber es gibt gewisse Sehnenrisse, wo man sollte, man sagt, so 10 bis 12 Wochen dann operativ angehen, weil man einfach weiss, dass es über die längere Sicht zu Veränderungen kann kommen, die unter Umständen nicht mehr, wie sagt man, reversibel sind. Und also insofern, ich habe in meiner Karriere 1-2 Patienten gesehen, wo ich denke, dann schade, zu spät kommen, wo man wahrscheinlich früher, aber viel früher dann, hätte noch etwas machen können.
Wenn wir die Sehnen ansprechen, das ist etwas, ein Begriff, den wir alle zusammen kennen. Wenn wir es nicht spüren, ist alles okay. Wenn wir es spüren, dann kommt der Begriff noch relativ häufig. Aber dass wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind, was ist die Funktion von diesen Sehnen? Warum sind die so wichtig für einen Bewegungsapparat?
Also grundsätzlich ist eine Sehne eigentlich, einfach gesagt, ein Seil. Eine Sehne selber verbindet immer einen Muskel und einen Knochen. Der Muskel kann sich zusammenziehen und entspannen. Das ist alles, was ein Muskel machen kann. Das ist eigentlich der Motor. Und über die Sehne zieht er an einem Knochen. Und somit wird es bewegt. Also das ist eigentlich eine Sehne. Und jetzt spezifisch an der Schulter gibt es eben die Sehnenkappen oder die sogenannte Rotatorenmanschette, die vielleicht jeder schon irgendwo mal gehört hat. Und das ist eigentlich die tiefe Muskulatur von der Schulter, die fast wie eine Badkappe den Oberarm umfasst. Und weil das Schultergelenk sehr schlecht knöchern geführt ist, sprich wir haben eine ganz flache Pfanne und einen runden Kopf, braucht es eben die Sehnen oder die Muskulatur, die perfekt koordiniert zusammenspielt, um den Kopf in der Pfanne während der ganzen Bewegung zentriert zu halten.
Sport ist ein Stichwort. Ich sehe beide sehr sportlich aus. Ist Sport tatsächlich irgendwie Mord, wie das auch schon mal von grossen Köpfen geprägt worden ist?
Ja, beides. Also das kann man prinzipiell nicht so sagen. Sport, wenn man das vernünftig macht und trainiert ist und sich selber gut einschätzen kann, ist Sport natürlich wichtig und notwendig für alle von uns, um uns körperlich fit zu halten. Es kann natürlich in einem Unglück kann immer was passieren, dass man sich dann verletzt. Aber generell Mord per se würde ich so nicht bestätigen. Wenn man das mit Verstand durchführt, ist das eigentlich eher gut, was man Sport macht.
Sind die Leute, wo nichts passiert bei den Sehnen, einfach vorsichtiger oder sind die einfach glücklicher, weil die bessere Sehnen haben? Kann man da irgendwie so sagen? Oder seht ihr den Patienten? Ja, logisch, es ist ein Sehnenpatient. Seht ihr das den Leuten an, Frau Witt?
Nein, das sieht man dem Patienten nicht an. Wir wissen natürlich nicht, welche Leute einen Unfall haben und keine Sehne reisst, oder? Die sehen wir ja nicht. Also wir sehen ja immer nur die, die etwas haben. Und diese Gruppe ist schon recht heterogen. Also wir sehen den super gesunden, gut muskulös aufgebauten Sportler, der halt wirklich dann ein richtig hochrasantes Trauma vielleicht auch eher braucht, dass er so eine Sehne reisst. Und dann haben wir natürlich alles. Wir haben schlecht muskulär aufgebaute Leute, wo vielleicht eher mal etwas passiert. Dann haben wir Leute, die vielleicht schon ein bisschen vorgeschädigte Sehnen haben. Obwohl, das hat dann irgendwann jeder von uns. Und es dann vielleicht ein bisschen weniger Energie braucht, bis sie reisst. Und dann kann die natürlich auch reissen ohne Unfall, muss man auch ganz klar sagen. Also, wir sehen im älteren Abschnitt so vielleicht um die 60 oder eher drüber sehen wir sehr häufig sogenannte degenerative Rotatorenmanschetten. Rupturen heisst Riss, wo man keinen Unfall findet in der Geschichte und einfach muss davon ausgehen, dass durch die gute Beweglichkeit des Schultergelenks und gewisse Einklemmungssymptome oder auch durch Blutungsstörungen der Sehnen es dann irgendwann lässt.
Was kann man machen? Was haben wir für Behandlungsmöglichkeiten in so einem Fall?
Also jetzt auf die Schulter bezogen wissen wir, dass es sehr darauf ankommt, welche Sehne gerissen ist. Wir haben 4 Sehnen. Am häufigsten ist die obere, die sogenannte Supraspinatussehne betroffen. Am zweithäufigsten eigentlich dann die vordere, der Subscapularis. Und je nachdem, ob ein Riss durch einen Unfall auftritt oder langsam entstanden ist, sprich degenerativ, und welche Sehne und wie gross der Riss ist, unterscheidet man in den Therapieoptionen. Also wir wissen heute, dass bei vielleicht ein bisschen jemand Älterem, wo kein Unfall in der Geschichte ist, wo nur eine Sehne betroffen ist, wo die Funktionalität erhalten ist, dass man nicht immer operieren muss. Man kann mit Physiotherapie oder auch mal einer Spritze sehr viel rausholen. Und auf die lange Sicht aber wissen wir auch aus Studien, dass so nach 10 Jahren trotzdem die operierten Patienten ein bisschen besser sind. Aber sie sind wenig besser. Wenn jetzt aber eine Sehne unfallbedingt abreisst oder wenn vor allem die Vordersehne, also eben der Subscapularis, im grossen Anteil betroffen ist oder auch die Hintersehne, also der vordere ist der Innenrotator, der hintere ist der Außenrotator, dann hat der Patient Mühe, ohne Operation sein Schultergelenk wieder zu stabilisieren. Und dann empfehlen wir eigentlich eine Operation. Und mit Operation meine ich eine Sehnenrekonstruktion, eine Sehnennaht.
Man muss einfach eins unterscheiden. Frau Dr. Witt redet über die Rotatormanschette und Sehnen und jetzt das, was ich vorhin angesprochen habe mit den Knieverletzungen, das ist das Band, also das Kreuzband. Das hat in dem Sinn, erfüllt das keine dynamische Funktion, wie jetzt die Sehne, die ein Gelenk bewegt, sondern stabilisiert das Kniegelenk. Und da ist die Situation so, nicht jedes gerissene Kreuzband muss operiert werden. Wenn man jetzt zurückkommt auf die typischen Patienten, die ich vorhin erklärt habe, der junge, aktive, ambitionierte Sportler, dem sollte man das Knie so oder so stabilisieren, wenn eine relevante Instabilität vorliegt. Der möchte noch viel Sport machen, der braucht ein funktionierendes Kniegelenk. Das ist sicherlich angezeigt, dass man dann dieses Kreuzband, das gerissen ist, durch körpereigene Sehnen ersetzt. Bei den älteren Patienten, also der Typ Krümpelturnier, das ist dann nicht obligat. Das ist nicht in jedem Fall zwingend, dass das repariert wird,
dieses Kreuzband. Aber er ist eingeschränkt nach.
Nicht unbedingt. Also wenn es eine isolierte Kreuzbandverletzung ist, wenn man dann auf der Magnetresonanzuntersuchung, also bei dieser Bildgebung, wo man die Knorpelbelege sieht, die Menisken sieht, die Bänder sieht, feststellt, dass es eine isolierte Läsion, also nur das Kreuzband abgerissen ist, dann kann man da mit einer konsequenten Physiotherapie viel erreichen. Also das ist dann ausreichend stabil, dass derjenige dann auch Sport machen kann. Das ist auf jeden Fall denkbar. Das heißt also, die zweite Gruppe Patienten ist nicht in jedem Fall notwendig, dass man dann dort ein Kreuzband ersetzt.
Und ihr habt angesprochen, bei der Sehne, die wird ersetzt, so quasi. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, sie wird nicht ersetzt, weil das heilt alles nicht wirklich. Also das hat man alles auch schon probiert, bis sehr grosser ist. Man muss sie zurück an Knochen nehmen. Die Sehne selber ist eben die Verbindung zwischen Muskel und Knochen und die reisst ab vom Knochen. Und sie heilt nur dann wieder ein, wenn man die noch bestehende Sehne wieder an Knochen annäht. Also man rekonstruiert, man macht es wieder, man stellt es wieder her, aber mit der Sehne, die im Schultergelenk liegt.
Und die Sehne ist immer noch da, weil das jetzt schon ein längerer Fall ist. Also die findet man.
Ja, die findet man. Das ist nicht das Problem. Aber es ist eben, wie vorher angesprochen, bei sehr chronischen Fällen, wo man lang wartet oder sehr viel Zeit verstrichen ist, kann es sein, dass der Muskel sich zusammengezogen hat und dann zieht er die Zähne weit zurück. Es kann sein, dass der Muskel, der dann wie nichts mehr zu tun hat, weil er ja an nichts mehr ziehen kann, schrumpft. Das nennt sich Atrophie und sogar verfettet. Also der Körper baut dann Muskelfasern um in Fett. Und das sind ist eine Situation, wo man weiss, heute, sie erholt sich nicht mehr. Also man kann es nicht mehr wieder rückgängig machen. Und in so einer Situation ist eine Naht der Sehne nicht mehr möglich.
Was macht man denn?
Auch da, gute Frage. Kommt auch darauf an, wie alt der Patient ist, was seine Einschränkungen sind. Man kann sehr viel rausholen, manchmal durch ein reines Debridement, also eine Gelenkstoilette, wo man vielleicht einfach einmal entzündete Anteile rausholt, wo man ein bisschen Platz schafft. Gewisse Strukturen in der Schulter braucht man nicht unbedingt, können aber weh machen. Es gibt Möglichkeiten, dass man die Sehnenanteile, die man kann flicken kann, also eine sogenannte Teilrekonstruktion macht. Das kann vielen Patienten schon gut helfen. Es gibt so gewisse Ersatzoperationen, die in ausgewählten Fällen tatsächlich eine Hilfe sein können. Und ganz am Schluss, wenn alles nichts mehr bringt, kann man immer noch ein Kunstgelenk einsetzen mit hervorragenden Resultaten.
Die für uns Laien sind alles, was mit Gelenken zu tun hat, klingt wahnsinnig kompliziert. Man hat so das Gefühl, das ist etwas, das gibt eine Riesengeschichte. Wie kompliziert sind die Operationen? Ich weiss, es kommt ein bisschen darauf an, wahrscheinlich. Aber am Gelenk operieren, ist das etwas Außerordentliches?
Also für uns ist es natürlich unser tägliches Brot. Und man lernt das ja auch in der Ausbildung. Es ist sicher eine Lernkurve da und die ist von unserer Ausbildung her natürlich abgefangen. Es gibt kompliziertere und weniger komplizierte Eingriffe. Das ist schon so.
Ja. Aber eben außergewöhnlich ist jetzt, glaube ich, trifft es nicht unbedingt. Also die Verfahren, die wir anwenden, sind alle Routineverfahren und erprobt über Jahre hinweg. Also das sind eigentlich Verfahren, von denen wir wissen, dass sie zuverlässig funktionieren. Natürlich in sehr, sehr komplexen Situationen gibt es natürlich auch Sachen, wo man dann ein bisschen über das Routineverfahren hinausgeht und vielleicht noch etwas mehr machen muss, was jetzt vielleicht nicht gerade lehrbuchmäßig vorbeschrieben ist, weil es das vielleicht so noch gar nicht gab. Und dann muss man dann eben noch ein bisschen improvisieren, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber muss dann einfach dann noch ein bisschen kreativ sein, um das Problem zu lösen. Das ist die Ausnahme.
Aber so die Heilungstouren, zum Beispiel im Kreuzband, ja. Dort ist ja relativ Panik bei einem Spitzensportler zum Beispiel. Wenn der Kreuzband hat, dann weiss der, ja, für mich ist die Saison gelaufen.
Also das stimmt.
Das ist eine relativ lange Geschichte.
Also bei den Profifußballern ist das so, die kennen das. Also das ist so, die kennen mindestens einen, der hatte das schon mal. Und Profisportler haben eine unglaubliche Kapazität, die Muskulatur wieder aufzubauen und eine sehr gute Motivation. Das heißt, mit solchen Leuten zusammenarbeiten ist eigentlich immer ein Segen.
Die muss man fast hinter bremsen.
Die halten sich dran. Mhm. Die Profisportler, es sind Profis, die halten sich dran, wenn man denen vorgibt, wie sie die Nachbehandlung gestalten müssen und ihnen sagt, es ist essentiell, dass nach einer Kreuzbandersatzplastik konsequent trainiert wird, Bewegungsumfang aufgebaut wird, Muskulatur gestärkt wird, dann machen die das. Also, und das ist eine langwierige Sache, aber bei Profisportlern dankbar, weil die das machen, die wollen das und die können das und haben eben diese Kapazität, rasch wieder aufzubauen. Bei so den Hobbysportlern, die jetzt nur so mäßig motiviert sind, da noch eine Nachbehandlung zu machen, dann kann es ein bisschen zäh werden. Das ist dann oft so, dass sich dann die Heilung ein bisschen rauszögert. Und beim Kreuzband muss man einfach sagen, Profisportler sind wieder da nach 8 Monaten, da können sie wieder aufs Spielfeld gehen. Bei den Amateursportlern, je nachdem, wie intensiv die trainieren, kann das schwanken, kann es dann auch mal ein Jahr lang dauern. Ja.
Also, aber da sind wir uns einig, es geht relativ lang, im Gegensatz zu anderen Geschichten. Wie ist es bei euch?
Genau so. Oder eine Sehne und ein Band, die heilen ähnlich schnell, sehr langsam. Ein Knochen heilt eher schneller. Auch wir sagen eigentlich, frühestens nach, je nach Belastung, 5 bis 6 Monate, kommt immer darauf an, wie gut die restliche Muskulatur wirklich dann funktioniert und wie gut die Schulter mit Schulterblatt und allem zusammen koordinativ stabilisiert wird.
Wie sieht es mit Komplikationen aus? Was kann da kommen?
Also an der Schulter ist es so, ich sage immer, die Schulter ist ein bisschen eine Diva. Wir machen das meiste eigentlich arthroskopisch, sprich als Gelenkspiegelung mit diesen kleinen Schnittchen, Schlüssellochtechnik. Aber auch der kleinste Eingriff kann einmal dazu führen, dass die Kapseln sich entzünden. Das ist die innerste Schicht. Und dann kann eine sogenannte Frozen Shoulder entstehen. Das kann man häufig auch ohne Operation haben, fast noch häufiger. Aber wenn das nach einer Operation auftritt, ist etwa 5% von allen Sehnenrekonstruktionen, dann verzögert sich einfach der Verlauf. Und das ist mühsam für den Patienten. Das erholt sich wieder, aber das ist mühsam. Sonst ist es so, dass die Sehne natürlich einheilen muss. Es kann mal sein, dass die Sehne nicht einheilt. Es kann sein, dass sie wieder reisst. Es kann mal sein, dass so eine Schraube, die man verwendet, da gibt es auch ganz viele verschiedene Modelle, einmal sich aus dem Knochen löst. Das ist mega selten zum Glück. Es kann einfach auch sein, dass alles wunderbar heilt und man nach einem Jahr, weil der Patient immer noch weh hat, das MRI macht und sagt, es ist ja eigentlich gut und er hat trotzdem noch weh oder sie. Oder? Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber ich glaube, in aller Regel, wenn man den richtigen Patient oder die richtige Patientin auswählt für die richtige Behandlung, hat man sehr gute Chance, dass sie oder er profitiert.
Also man kann sagen, es geht im Moment, aber wenn man gut mitmacht, dann kommt es in der Regel wieder gut und man ist dann wieder voll einsatzfähig. Zum Schluss, ich weiss, wir können da noch einen kleinen Einblick geben in der Zeit, die wir da zur Verfügung haben, aber wir haben eine wunderbare Website vom Gelenkzentrum Zürich, wo es wahnsinnig viele spannende Informationen hat. Also man findet da weitere Informationen selbstverständlich sehr einfach und sehr gut. Trotzdem zum Schluss vielleicht noch ein bisschen ketzerisch der Vorwurf, den man häufig hört, ja, die wollen immer doppelt.
Nein, nein. Im Grunde genommen treffen wir die Entscheidung immer gemeinsam mit dem Patienten. Es wird nicht so sein, dass ein Patient zu uns kommen wird und sagt, so, jetzt wird operiert. Also das ist nicht der Fall. Man muss einfach unterscheiden. Man muss dem Patienten sagen, es ist notwendig zu operieren mit den und den Erfolgsaussichten. Und dann trifft der Patient die Entscheidung. Aber man muss dem Patienten erklären, wie dringlich und wie notwendig ist das. Und die meisten sind da ja einsichtig. Aber nee, ist nicht so, dass ich sage, jetzt... los geht's. Also auf keinen Fall. Also das ist nicht so. Aber es gibt Situationen, wo man es dem Patienten die Notwendigkeit klar erklären muss.
Danke vielmals für die spannenden Einblicke, Dr. Barbara Wirth und Dr. Philipp Neidenbach, beide sind tätig am Gelenkzentrum Zürich.
Radio 1 Visite, der Medizin-Podcast, unterstützt von der Privatklinik Bethanien. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.